Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz Erdsystemforschung. Am Forschungszentrum Jülich im Institut für Bio- und Geowissenschaften ist Nikolaus Brüggemann Gruppenleiter des Bereichs Pflanze-Boden-Atmosphäre-Austauschprozesse innerhalb der Agrosphäre. Und Agrosphäre, das klingt, als ginge es da um die Welt der Landwirte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht ganz der Fall ist, sondern dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Mal gucken. Hallo, Herr Brüggemann.
Ja, hallo, Herr Klein.
Was genau ist die Agrosphäre?
Ja, die Agrosphäre ist ein Teilinstitut innerhalb des Instituts für Bio- und Geowissenschaften. Und wir haben einen Schwerpunkt tatsächlich auf Agrarökosystemen, also landwirtschaftlichen Ökosystemen, und schauen uns dort möglichst ganzheitlich die Stoffflüsse an, innerhalb dieses Systems, aber auch zwischen des Systems und der Atmosphäre, aber auch der Hydrosphäre, also Grundwasser zum Beispiel. Und schauen uns an, wie Kohlenstoff, Stickstoff, Wasser und andere Nährstoffe da drin kursieren, kreisen, aufgenommen werden von Pflanzen, abgegeben werden, sich wieder durch Zersetzung freisetzen, dann ins Grundwasser gehen oder in die Atmosphäre und so weiter. Also das ist die Agrosphäre. Und das Ganze machen wir experimentell, also sowohl auf kleiner Laborskala, auf Gewächshausskala, aber auch im Feld. Also machen dort auch Messungen an verschiedenen Standorten im Feld und schauen uns an, wie sich das verhält und auch unter Klimabedingungen verändert und auch vor allen Dingen zukünftigen Klimabedingungen verändert.
Zum Agroökosystem gehören da auch die Landwirte dazu eigentlich? Also ist das, machen Sie auch Sozialforschung?
Ja, das ist ein guter Punkt. Die gehören auf jeden Fall dazu, weil die natürlich sehr wichtige Entscheidungen treffen und auf sehr wichtige Maßnahmen mehr ergreifen. Aber wir selber machen diese sozioökonomischen Forschungen nicht. Das machen wir zusammen mit Partnern. Also suchen wir uns dann Partner, zum Beispiel an der Universität Bonn, aber auch in anderen Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen und machen mit denen dann zusammen Projekte. Aber wir haben jetzt selber keine Kompetenz, sage ich mal, im Bereich der Sozialwissenschaften. Aber ganz richtig, die Landwirte sind ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur anschauen würden, wie sich der Klimawandel auswirkt auf Agrarökosysteme und auf den Stoffaustausch zum Beispiel mit der Atmosphäre, aber vergessen dabei den Landwirt, dann ist das natürlich ein Riesenfehler, sage ich mal. Ne? Weil wenn der Landwirt jetzt die Entscheidung trifft, ich mache jetzt dieses Jahr Zuckerrübe oder nächstes Jahr Raps oder wie auch immer oder ich dünge mal mehr, mal weniger, dann hat das natürlich oft viel größere Auswirkungen auf die Stoffflüsse zum Beispiel, als jetzt der Klimawandel. Na, das vergisst man gerne. Deswegen ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Die Entscheidungsfindung sozusagen, die Entscheidungsprozesse, was beeinflusst den Landwirt in seinen Entscheidungen oder die Landwirte. Aber das sind eben Dinge, die wir selber hier nicht uns genauer anschauen. Das machen wir zusammen mit Kollegen dann.
Das heißt, Sie stehen sozusagen am Ende dieser Entscheidungskette und gucken dann, welche Auswirkungen hat die Entscheidung des Landwirts auf den Boden, das Wasser, die Atmosphäre. Das, wenn man an sowas arbeitet, das ist heutzutage ja praktisch automatisch Klimaforschung. Woran arbeiten Sie konkret?
Ja, wir arbeiten konkret einerseits an Nährstoffen, also Stickstoff. Das ist ein ganz wichtiges Problem, sage ich mal. In vielen Regionen der Erde haben wir ja zu wenig, vor allem in tropischen, subtropischen Bereichen, weil dort die Böden sehr, sehr verarmt sind oder nährstoffarm sind. Und die Landwirte, Landwirtinnen oft nicht die Möglichkeit haben, sich ausreichende Mengen Dünger zu kaufen. Bei uns in den westlichen Ländern, Industrienationen, ist es genau das Gegenteil. Dort haben wir einen Überschuss an Stickstoff. Und der führt dazu, dass Grundwasser verunreinigt ist, dass die Atmosphäre mit Treibhausgasen belastet wird. Und wir untersuchen, wie bestimmte Managementmaßnahmen sich darauf auswirken. Und vor allen Dingen auch versuchen wir zu entwickeln, wie sich veränderte Managementmaßnahmen verbessernd auswirken. Also wie können die dazu beitragen, Lachgasaustrag in die Atmosphäre, Emissionen in die Atmosphäre zu verringern oder auch Nitrataustrag vor allen Dingen ins Grundwasser zu minimieren. Und das ist ein Bereich. Der andere Bereich ist Kohlenstoff. Kohlenstoff ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Böden sind ein ganz wichtiger Kohlenstoffspeicher. Wenn Sie die Menge an Kohlenstoff, die in den Böden weltweit gespeichert ist, schlagartig freisetzen würden in die Atmosphäre als Kohlendioxid, dann würde sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre verfünffachen. Also dann hätten wir plötzlich nicht 400, sondern 2000 oder 2500 ppm in der Atmosphäre. Hatten wir schon mal in vergangenen Zeiten. Aber das verdeutlicht mal so ein bisschen, wie wichtig die Böden sind auch für die Kohlenstoffspeicherung. Dritter Punkt ist Wasser. Wasser ist ganz wichtig. Die Böden spielen eine ganz wichtige Rolle in der Wasserspeicherung und Wasserreinigung. Also der Niederschlag fällt ja auf den Boden und verdunstet entweder wieder oder wird von Pflanzen aufgenommen und dann auch in die Atmosphäre abgegeben oder er versickert als Sickerwasser ins Grundwasser. Der Boden spielt dabei eine wichtige Rolle, um das Wasser zu reinigen und sauberes Grundwasser zu bereitzustellen. Aber auch nur, wenn der Boden gesund ist, Bodenfunktionen auch vernünftig funktionieren und es eben auch keine Nährstoffüberschüsse gibt, die nicht im Boden gebunden werden können oder durch Pflanzen gebunden werden können. Dann rauschen diese Nährstoffe durch, vor allen Dingen eben Stickstoff in Form von Nitrat, ins Grundwasser. Und das ist genau das Problem, was wir mittlerweile ja in fast ganz Europa haben, also vor allen Dingen in Mitteleuropa, durch diese großen Stickstoffüberschüsse.
Was genau ist das Problem an den Stickstoffüberschüssen? Also was macht dieser zu viele Stickstoff mit dem Boden und allem, was danach kommt?
Ja, der Stickstoff also ist ja auf jeden Fall ein lebenswichtiges Element. Mhm. Das ist, muss man immer voranstellen. Also ohne Stickstoff gäbe es jetzt keine Landwirtschaft, gäbe es keine Ernteerträge, gäbe es keine Ernährung, gäbe es keine Menschheit. Um den Zusammenhang kurz darzustellen, durch die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens, mit dem Kunstdünger hergestellt werden kann seit gut 100 Jahren.
Können Sie erklären, was das Haber-Bosch-Verfahren ist?
Ja, das Haber-Bosch-Verfahren ist ein chemisches Verfahren, mit dem die extrem stabile Verbindung Stickstoff, also das Gas Stickstoff, gespalten werden kann. Das ist ein sehr stabiles Molekül, umgibt uns ja in der Atmosphäre zu 78%, aber ist chemisch vollkommen inaktiv. Es ist sehr stabil, weil es ganz speziell kurz formuliert eine Dreifachbindung hat und die muss sehr energieaufwendig gespalten werden. Und das passiert im Haber-Bosch-Verfahren mit einem Eisenkatalysator. Und das ist vor gut 100 Jahren entwickelt worden. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Und mit diesem Verfahren kann jetzt der Stickstoff gespalten werden mit weniger Energie und zu Ammoniak umgesetzt werden, mit Wasserstoff. Und dieses Ammoniak ist jetzt der Ausgangsstoff für die Kunstdüngerherstellung. Ja, da wird dann sehr schnell Ammonium draus und dann habe ich schon mal den Ammoniumdünger. Und wenn ich das dann nochmal oxidiere, habe ich dann auch Nitrat und kriege Nitratdünger. Damit ist die Möglichkeit geschaffen worden, die Weltbevölkerung zu verdoppeln. Also wenn Sie sich anschauen, wie viel Prozent der jetzigen Weltbevölkerung es gibt, nur aufgrund dieses Haber-Bosch-Verfahrens, sind das 50%. Also 50% der Weltbevölkerung gibt es nur aufgrund dieses Haber-Bosch-Verfahrens. Und wenn Sie das nicht hätten, würden diese 50% verhungern. Ganz einfach. So, deswegen ist das natürlich enorm wichtig. Aber wir haben es übertrieben oder die Landwirte haben es übertrieben in der Vergangenheit, weil dieser Dünger teilweise dann zumindest in unseren Ländern für unser Preisniveau zu billig geworden ist. Und dann nach dem Motto, viel hilft viel, diese Dünger dann auf die Felder gekippt wurden, in der Hoffnung oder natürlich auch begründeten Hoffnung, dass die Erträge dann steigen und sicher sind. Aber der Überschuss geht dann verloren. Der kann von den Böden in der Regel nicht gehalten werden, von den landwirtschaftlichen Böden, weil sie natürlich ständig gestört werden. Die Böden werden ständig gestört, gepflügt, wieder gepflügt. Und damit kann sich kein stabiles Gefüge im Boden bilden mit gesunder Mikroflora sozusagen und permanentem Pflanzenbewuchs, die den Stickstoff halten, sondern sind immer wieder gestört. Und dadurch geht der Stickstoff irgendwann verloren. Der Hauptteil in Form von Nitrat ins Grundwasser, weil das Nitrat im Boden nicht gehalten werden kann und dann mit dem nächsten Regenwasser, was versickert, ins Grundwasser gespült wird. Und teilweise eben in gasförmigen Verbindungen, unter anderem Lachgas. Das ist die eine Verbindung, die sehr treibhauswirksam ist, also ein sehr starkes Treibhausgas ist, 300 Mal wirksamer als Kohlendioxid ungefähr. Und auch in Form von Ammoniak. Ammoniak ist ein reaktives Gas, ist eben toxisch. Wenn Sie das in zu hohen Konzentrationen einatmen, kommen Sie Atemwegsprobleme bis hin zu Asthma und Atemwegserkrankungen. Und das wird dann eben auch deponiert in anderen Ökosystemen, wo es gar nicht hingehört. Nämlich in naturnahen Ökosystemen, die eigentlich deshalb so wertvoll sind, weil sie normalerweise nährstoffarm sind und deshalb eine hohe Artenvielfalt haben. Und wenn da ganz viel Ammoniak kommt aus dem nächsten Schweinestall oder durch die Gülleapplikation, dann eutrophieren die. Das ist eben eine Zunahme der Nährstoffe, vor allen Dingen des Stickstoffs. Und dann verschwinden die seltenen Arten, die an sehr nährstoffarme Böden angepasst sind. Und dann werden die überwuchert von Brennnesseln und Löwenzahn und so weiter. Also deswegen ist das ein sehr wichtiges Feld, mit dem man sich schon seit Jahrzehnten natürlich beschäftigt, aber wo wir immer noch nicht die eine Lösung haben. Und die wird es auch nicht, die eine Lösung wird es auch nicht geben, sondern wir brauchen eine Vielfalt von Lösungen, um dieses Problems Herr zu werden.
Okay, das war Ammoniak. Was macht das Nitrat im Grundwasser?
Das Nitrat ist eine Verbindung, die, wenn sie dann vom Menschen oder überhaupt von Säugetieren oder Tieren aufgenommen wird, im menschlichen Körper oder im Säugetierkörper reduziert wird zu sogenannten Nitrosaminen und auch, ja, die dann auch letztendlich toxisch wirken, die Atmung beeinträchtigen, Sauerstofftransport beeinträchtigen und so weiter. Also deswegen gibt es da Grenzwerte von der EU, in der EU-Trinkwasserdirektive von 50 Milligramm Nitrat pro Liter. Und diese Grenzwerte werden vielfach vielerorts schon überschritten im Grundwasser. Also das Problem ist sehr weit verbreitet. Man behilft sich dadurch, indem man jetzt in oberflächennahes Grundwasser, was schon verunreinigt ist, über dem Grenzwert mischt mit Grundwasser aus tieferen Schichten, was noch sauber ist und dadurch den Grenzwert unterschreitet. Aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung, weil dieses Nitrat natürlich immer weiter versickert und auch eben nicht so schnell wieder im Boden abgebaut wird. Also es gibt einen Prozess des Abbaus, aber der ist nicht so effektiv oder nicht überall so effektiv in den tieferen Bodenschichten, sodass das Nitrat es eben bis ins Grundwasser schafft und dort auch die Probleme dann generiert. Und in Zukunft wird das dann für die Trinkwasserwerke immer teurer, weil dann irgendwann der Punkt kommen wird, wo es auch kein tiefes Grundwasser mehr gibt, was sauber ist. Und dann muss das sehr aufwendig rausgefiltert werden über Ionentauscher. Und das macht die Trinkwasserherstellung dann natürlich sehr teuer. Technisch möglich, aber sehr teuer.
Was heißt sehr teuer? Was würde mich der Liter Trinkwasser dann kosten?
Obwohl, ja, da bin ich jetzt überfragt. Aber also da bin ich jetzt, weil ich kein Trinkwasserhersteller bin, aber wir haben da letztes Jahr zufälligerweise mal ein Trinkwasserwerk besucht und da läuft normalerweise routinemäßig kein Ionentauscher sozusagen. Also da laufen natürlich Reinigungsstufen, aber wenn man jetzt aufwendigerweise das gesamte Trinkwasser erst durch Anionentauscher schicken müsste, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das auch schnell verdoppelt oder verdreifacht oder vielleicht sogar noch teurer wird. Aber da für genauere Zahlen müsste man natürlich da die Trinkwasserwirtschaft dann fragen. Aber das ist durchaus ein Problem, was in Zukunft drohen könnte.
Das bedeutet dann doch aber gleichzeitig auch, dass die Grenzwerte nicht mehr angemessen sind.
Naja, die Grenzwerte sind ja eher aus der Gesundheitsperspektive sozusagen erlassen worden. Und ich denke nicht, dass es sinnvoll wäre, die Grenzwerte zu erhöhen. Das würde natürlich den Druck von den Trinkwasserwerken nehmen, aber
Ich meinte eher senken, weil Sie sagten, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir nicht mehr genug tiefes Grundwasser haben, sodass das Mischungsverhältnis nicht mehr aufgeht. Und wenn wir so weit sind, ist es ja im Grunde schon zu spät. Das heißt, wir müssten ja eigentlich weniger Nitrat ins Grundwasser eintragen.
Ja, genau. Also das ist genau der Punkt, dass man möglichst diesen Eintrag vermeiden oder vermindern sollte. Ganz vermeiden wird man ihn wahrscheinlich nie können, aber zumindest soweit vermindern können. Und da gibt es auch schon Maßnahmen, die beschlossen sind oder beziehungsweise auch schon Vorschrift sind. Und zwar zum Beispiel die Winterbegrünung, dass es keine Brachflächen mehr geben sollte. Aber leider sieht man immer noch auch brachliegende Felder im Winter. Und da weiß man schon allein aus den Untersuchungen, die wir oder auch andere machen, dass in diesen Brachflächen oder von diesen Brachflächen große Mengen Nitrat im Winter ausgewaschen werden, weil es eben keine Pflanzen gibt, die im Winter dann diesen Stickstoff aufnehmen können.
Welche wären das?
Ja, wenn es eine Brachfläche ist, dann könnte man sehr gut sogenannte Zwischenfrüchte pflanzen. Im Englischen heißen sie Catch Crops. Das ist eigentlich sogar noch passender, weil die catchen, also die fangen den Stickstoff. Dafür, das ist eigentlich deren Zweck, warum die dann angebaut werden. Sie werden dann nicht in dem Sinne geerntet, normalerweise jedenfalls nicht, sondern im Frühjahr dann wieder eingearbeitet und zersetzen sich dann im Boden. Aber sie sind dazu da, den Stickstoff möglichst im Herbst noch aufzunehmen, noch so viel wie möglich zu wachsen. Im Winter ist das Wachstum dann durch die niedrigen Temperaturen natürlich etwas limitiert, aber sobald es mal einen warmen Wintertag gibt, wachsen die in der Regel weiter und binden den Stickstoff in ihrer Biomasse, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch in den Wurzeln. Und wenn es frostharte Zwischenfrüchte sind, dann halten die diesen Stickstoff auch bis ins nächste Frühjahr. Und wenn sie dann eingearbeitet werden, also zerhäckselt werden und eingearbeitet werden, dann können sie dann erst zersetzt werden und den Stickstoff dann wieder freisetzen. Das ist aber nur möglich, wenn ich eine Fruchtfolge habe, in der ich von einer Sommer oder im Sommer abgeernteten Frucht in eine erst im nächsten Frühjahr zu sehende Frucht wie Kartoffel oder Zuckerrübe oder Mais übergehe. Wenn ich direkt nach der Ernte, so wie es oft auch ist, mit dem nächsten Wintergetreide anfange und das Wintergetreide schon im Oktober aussehe, dann gibt es eben nicht die Möglichkeit, schnell wachsende Zwischenfrüchte zu pflanzen. Der Winterweizen wächst zwar auch auf dem Feld, aber der wächst viel langsamer und kann längst nicht so viel Stickstoff aufnehmen, sodass in diesen typischen Wintergetreidefruchtfolgen auch sehr viel Nitrat verloren geht, weil das Feld im Prinzip blockiert ist. Es ist kein brachliegendes Feld, da ist ja Winterweizen oder Wintergerste, aber die wachsen nur relativ langsam. Wenn Sie sich erinnern an die Fahrten im Winter durch irgendwelche Getreidefelder, dann sehen Sie so kleine Graspflänzchen, aber die haben ja nicht die Biomasse wie so ein dicht bewachsenes Zwischenfruchtfeld. Und dementsprechend können die vielleicht 10 bis 20 Kilogramm Stickstoff in Form von Nitrat aufnehmen. Aber
pro Quadratmeter oder wie messen Sie?
Pro Hektar.
Oh, okay.
Aber der Boden enthält vielleicht 80 Kilogramm Nitratstickstoff pro Hektar. Und die restlichen 60, 70 Kilo gehen dann verloren ins Grundwasser. Und 1, 2, 3 Kilo vielleicht als Lachgas. Das heißt, auch die normale Fruchtfolge mit Wintergetreide ist ein Problem für das Nitrat. Ne? Nur zurzeit kann man da noch nichts machen, weil das Feld ja blockiert ist. Man kann keine Zwischenfrucht pflanzen.
Könnte man es bleiben lassen? Also könnte man sagen, nee, wir pflanzen jetzt einfach kein Wintergetreide mehr, sondern alles voller Catchcrops? Oder hätten wir dann ein Problem mit der Lebensmittelversorgung?
Ja, das Problem ist, man könnte ja sagen, ja gut, dann machen wir das alles mit Catchcrops und machen dann im Frühjahr einfach nur Sommergetreide. Es gibt ja Sommerweizen, Sommergerste, aber die haben nicht die Erträge, die erreichen nicht die Flächenerträge wie Wintergetreide. Die wachsen ja kürzer und kommen erst später so in Gang, sage ich mal, und haben deutlich geringere Erträge pro Hektar. Man macht das zum Beispiel Braugerste, das ist dann teilweise Sommergerste, aber da kommt es dann eher auf niedrigen Stickstoffgehalt an, damit das Bier nicht zu sehr schäumt und solche Sachen, damit da nicht so viel Protein drin ist. Aber wenn man wirklich die großen Erträge haben will, dann gibt es zurzeit eigentlich keinen Weg an Wintergetreide vorbei, weil die einfach diese hohen, viel höheren Erträge, deutlich höheren Erträge als Sommergetreide haben. Wir arbeiten aber an Lösungen, indem wir zusätzlich etwas in den Boden einbringen im Herbst, und zwar organische Substanzen, die Mikroorganismen im Boden anregen. Und die Mikroorganismen sind ja auch Lebewesen, die Stickstoff brauchen und Stickstoff aufnehmen, und zwar in erheblicher Menge. Aber dazu brauchen sie Kohlenstoff. Den Kohlenstoff muss man anbieten. Und wenn genügend Kohlenstoff da ist im Boden, den die Mikroorganismen aufnehmen können, verwenden können, um Biomasse aufzubauen, dann fangen sie an, auch Stickstoff aus dem Boden aufzunehmen und den Stickstoff zu binden. Und das sind Lösungen, an denen wir arbeiten, sodass man auch mit den normalen Fruchtfolgen oder für die normalen Fruchtfolgen mit Wintergetreide Lösungen hat, die dafür sorgen, dass weniger Nitrat ausgewaschen wird. Da sind wir auch schon relativ weit gekommen, aber das Problem sind da im Moment noch die hohen Preise für Substanzen, die wir da ausbringen, die derzeit nicht vom Markt abgedeckt werden. Also der Landwirt oder die Landwirtin kann da nicht gewinnbringend das Feld betreiben, sodass wir da entweder noch andere Quellen uns erschließen müssen, die günstiger sind, oder eben auch drüber nachdenken müssen, die Landwirte finanziell zu kompensieren für solche Art von Dienstleistung. Das sind ja Dienstleistungen, die der Allgemeinheit dienen. Man kann ja nicht permanent den Landwirten die Schuld in die Schuhe schieben. Es gibt schwarze Schafe, die auch zu viel düngen, aber es gibt eben viele, die sich an die Regeln halten. Aber die Landwirtschaft an sich führt einfach dazu, dass Nitrat ausgetragen wird. Man wird das so ohne weitere Maßnahmen nie auf Null zurückfahren können. Und deshalb ist es eben auch eine Ökosystemleistung, die die Landwirte dann leisten würden. Und die müsste dann auch kompensiert werden, aus meiner Sicht, über Subventionen, also zielgerichtete Subventionen aus Brüssel zum Beispiel.
Was für Substanzen sind das, die Sie da einbringen, um die Mikroorganismen anzuregen?
Ja, also was zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist Zellulose, also Zellstoff letztendlich, was auch in der Papierherstellung verwendet wird. Aber man ist da natürlich direkt in Konkurrenz zur Papierherstellung und zahlt dann letztendlich die Tonnenpreise, die man derzeit auch für Zellstoff, für Papier zahlen würde. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn das im größeren Maßstab angewendet würde, jetzt auch in der Landwirtschaft, dann würde wahrscheinlich der Marktpreis auch steigen aufgrund der Konkurrenzsituation. Und dann würde es natürlich noch teurer werden. Und wir reden da durchaus von einigen Tonnen pro Hektar, die man dann anwenden müsste, von bestimmt 3-4 Tonnen pro Hektar, die man da einbringen müsste pro Jahr, um das tatsächlich zu binden. Das funktioniert sehr gut. Wir haben das auch im Laborversuch schon mit sehr realistischen Winterbedingungen nachgestellt. Das funktioniert sehr gut und bindet den Stickstoff auch sehr lange. Aber es ist eben letztendlich eine finanzielle Frage. Da kommen wir dann wieder in den Bereich der Sozioökonomie. Wie kann das tatsächlich gesellschaftlich geleistet werden, dass sowas umgesetzt werden kann und ohne, dass die Landwirte pleite gehen?
Sie sagten gerade, ohne weitere Maßnahmen kämen wir da nie auf Null. Was wären denn die weiteren Maßnahmen, mit denen wir das auf Null bekommen würden?
Ja, das sind dann eben solche Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber ich will das nur mal verdeutlichen, was das Problem ist. Das Problem ist eben nicht nur der Stickstoffüberschuss durch Düngung. Das ist mittlerweile eigentlich recht gut, zumindest in Deutschland, erkannt und auch durch Düngeverordnung umgesetzt. Das muss ja vor der Düngung eine Düngebedarfsermittlung durch den Landwirt und Laboren vorgenommen werden. Also sprich, der verbleibende, vor der Düngung verbleibende Stickstoff im Boden muss gemessen werden. Und daraufhin macht der Landwirt eine Rechnung, wie viel Dünger muss ich applizieren, damit diese, meinetwegen Wintergetreidefrucht, auf dem Standort den Zielertrag erbringt. Und dann sind das vielleicht 200 Kilo Stickstoff, die pro Hektar appliziert werden müssen. Und der Boden enthält vielleicht noch 20 Kilogramm Stickstoff. Und dann heißt das, der Landwirt appliziert 180 Kilo Stickstoff in Form von Ammonium oder Nitrat oder beides in den Boden. Und wenn die Witterungsbedingungen gut sind, nehmen die Pflanzen diesen Dünger dann auch quantitativ auf. Also die Menge jedenfalls weitestgehend auf. Trotzdem gibt es dann nach der Ernte im Boden Prozesse, die durch Zersetzung von Pflanzenresten, Wurzelresten, aber auch von organischer Substanz, die längerfristig im Boden gespeichert sind, Stickstoff wieder freisetzen. Und dieser Stickstoff wird dann im Herbst, wenn er nicht aufgenommen wird, in Nitrat umgewandelt im Boden durch verschiedene Mikroorganismen und mikrobielle Prozesse und geht dann auch verloren. Und selbst wenn Sie auf einer Fläche, die seit Jahren oder Jahrzehnten nicht gedüngt worden ist, solche Messungen im Herbst machen, finden Sie da auch trotzdem Stickstoff, der gebildet wird und verloren gehen kann. Das kommt nämlich aus der hauptsächlich organischen Bodensubstanz, die eigentlich ja unser wichtigster Speicher ist für Kohlenstoff und Stickstoff. Aber wenn da nichts Neues oder nur wenig neues Material reinkommt, wird diese organische Bodensubstanz nach und nach einfach zersetzt. Und das kann 100 Jahre dauern und auch 100 Jahre so laufen. Selbst wenn die 100 Jahre nicht düngen, haben die 100 Jahre lang Nitrataustrag aus dieser Fläche, wenn sie die normal bewirtschaften. Das wird so ein bisschen gerne vergessen, auch in der Diskussion und auch in der Gesetzgebung, dass es eben nicht nur die Düngung ist, sondern generell die Bewirtschaftung und dementsprechend auch die sogenannte Herbstmineralisierung. Mhm. Also die Zersetzung von organischem Material auf dem Feld im Herbst nach der Ernte. Und die stellt eigentlich das Hauptproblem dar. Und die liegt eben daran, dass wir nach wie vor die Böden sehr stark bearbeiten, sehr stark stören durch Pflügen, und wieder eggen und wieder grubbern und so weiter. Und damit immer wieder der Boden so weit aufgebrochen wird, dass es für die Mikroorganismen viel leichter wird, diese ganzen Substanzen zu zersetzen und nicht längerfristig zu binden. Das ist eben eigentlich das Hauptproblem, was gerne vergessen wird.
Nicht der Kunstdünger, den wir ausbringen, ist das Problem, sondern das, was wir mit den Feldern physisch machen?
Ja, genau. Also es gibt natürlich...
Kommen wir da raus? Irgendwie, also wir haben doch gar keine andere Wahl, als unsere Felder zu bearbeiten.
Ja, es gibt eben mittlerweile auch, und das wurde tatsächlich vor fast 100 Jahren in den USA entwickelt, als es damals in den 30er Jahren diese Dust Bowl gab, also diese Staubstürme im Mittleren Westen, weil die Böden zu stark bearbeitet wurden, dann natürlich in Kombination mit Trockenheit. Und dann der Wind, der die Ackerkrume verweht hat. Und dann ist man dort übergegangen zur reduzierten Bodenbearbeitung bis hin zu sogenannten No-Till, zum No-Till-System, also ein System, was ohne Pflügen auskommt. Das hat den Vorteil, dass der Boden weniger gestört wird. Man sät direkt in den nicht bearbeiteten Boden wieder aus, hat aber natürlich auch gewisse Nachteile. Der Nachteil ist, ich muss mehr Herbizide einsetzen. Der Vorteil des Pflügens bei uns ist ja, wenn Sie mal sich das anschauen nach der Ernte, lassen die Landwirte ja oft die Felder längere Zeit liegen und dann keimt ja alles Mögliche aus. Erstmal noch die Ausfallsaat von der Ernte. Nicht jedes Korn vom Weizen oder auch vom Mais oder Raps landet ja im Tank des Mähdreschers, sondern fällt ja auch einiges vorbei. Und diese Körner, diese Samenkörner letztendlich keimen dann wieder aus. Und natürlich Unkraut und so weiter. Und wenn man da ein paar Wochen wartet, ist das alles schön ausgekeimt und dann fährt man mit dem Pflug drüber und dann ist das alles kaputt, sag ich mal, physisch. Also wird einfach gewendet und stirbt ab, ohne dass ich einen Milliliter Herbizid dafür brauchte. Wenn ich natürlich ein System habe ohne Pflügen, dann muss ich das alles kaputt spritzen. Also dann muss ich natürlich Herbizid anwenden.
Aber hier ist wieder das nächste Problem im Grundwasser.
Na genau, das ist eben sozusagen Teufel und Beelzebub.
Zielkonflikt.
Zielkonflikt und da, das muss ich mir natürlich dann auch immer im Hinterkopf behalten sozusagen, dass Vorteile wieder mit Nachteilen erkauft werden. Der Vorteil ist eben, wie gesagt, reduzierte Bodenbearbeitung, weniger Mineralisierung, mehr Kohlenstoff- und Stickstoffspeicherung. Aber Nachteil ist, ich habe höheren Herbiziddruck, ich muss mehr spritzen. Ich habe einen höheren eventuell Pilzdruck, weil ich da immer auch so eine Mulchschicht habe, die dann nicht belüftet wird oder sich natürlich irgendwann zersetzt, aber bis dahin auch mit Pilzen befallen werden kann. Dann zum Teil Schnecken und andere Insekten, die vielleicht auch nicht unbedingt immer positiv sind. Also da muss ich mehr gespritzt werden, sage ich mal ganz salopp. Das ist klar, das kaufe ich mir dann damit. Also es ist nicht trivial. Landwirtschaft ist immer mit irgendwelchen Problemen verbunden, sage ich mal, für die Umwelt. Das ist ein Punkt, ja.
Das geht aber doch nicht. Wenn ich das jetzt so zusammenfasse, Landwirtschaft ist Umweltverschmutzung.
Ist ein bisschen hart,
ja,
aber
aber das sollte es ja nicht sein. Also das ist ja, wir leben von dem, was die Erde uns zur Verfügung stellt. Und wenn wir das bewirtschaften, machen wir automatisch die Erde kaputt. Das muss doch irgendeine Art Ausweg geben, denke ich gerade.
Ja, also ich sag mal so, die bisherige konventionelle Landwirtschaft ist auf jeden Fall auch Umweltverschmutzung, definitiv. Also in jeder Hinsicht, Dünger, Herbizide und so weiter oder überhaupt Pestizide verschiedener Art, das ist auf jeden Fall ein hoher Preis, den wir zahlen. Natürlich kann man argumentieren und ich bin auch ein großer Freund von biologischer Landwirtschaft ohne Pestizide, aber wir haben dort in der Regel auch nicht die Erträge, die man erzielt mit der konventionellen Landwirtschaft. So, das heißt, wenn ich jetzt statt 10 Tonnen nur 8 Tonnen Weizen ernte oder vielleicht auf guten Feldern konventionell 12 Tonnen und ich ernte dann 8 Tonnen auf einem biologisch bewirtschafteten Feld, dann fehlen da 30% oder ein Drittel. Und dann, wenn ich die gleiche Menge insgesamt brauche, brauche ich dann eben Prozentrechnung 50% mehr Fläche. So, das heißt, das ist wieder ein Zielkonflikt, den ich habe. Wenn ich eine geringere Produktivität habe, brauche ich mehr Fläche. So, dann ist wieder die Frage, woher kriege ich die Fläche? Entweder bei uns, dann muss natürlich noch irgendwo Fläche hergeholt werden. Die meisten landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete bei uns sind in der Nutzung. Die Waldgebiete sind in der Regel deshalb ja Waldgebiete, weil sie gar nicht so landwirtschaftlich geeignet sind. Entweder in Mittelgebirge oder auf ärmeren Standorten. Das heißt, da geht auch nicht viel. Das heißt, das muss dann ins Ausland verlagert werden. So, dann sehen wir natürlich, wo ist das? Ist Südamerika oder vielleicht Afrika in Zukunft oder auf jeden Fall kritische Gegenden, die dann auch, wo wir dann die Umweltprobleme dann auslagern. Das ist alles eben nicht so trivial, sage ich mal. Und da muss man eben gucken, was die Zukunft bringt, auch mit der Technisierung, der weiteren Technisierung und Robotisierung der Landwirtschaft. Ich denke da gerade in Richtung zum Beispiel Roboter, die Unkraut bekämpfen, ne? Aber eben ohne Pestizide, sondern mechanisch oder auch durch Verbrennen mit Laser und solche Sachen.
Sowas gibt's.
Also das ist ja Das ist in der Entwicklung, die dann eben über Bilderkennung durch die Reihen fahren mit hochauflösenden Kameras und dann mit einer intelligenten Bilderkennung dann die hoffentlich richtig unterscheiden zwischen der Nutzpflanze und den Unkräutern sozusagen in Anführungsstrichen und die dann gezielt bekämpfen. Und da gibt es mittlerweile auch Systeme, die das mit Hochleistungslasern dann verbrennen. Das ist aber natürlich auch noch Entwicklungsmusik sozusagen, die wirklich serienreif, weiß ich nicht, ob es das jetzt schon gibt, aber auf jeden Fall sieht man Demonstrationsmaschinen und es gibt auch Maschinen, die schon Pestizide einsetzen, die sind aber auch serienreif schon verfügbar. Der Vorteil ist, dass nur ganz gezielt gesprüht wird. Ne? Also da ist dann eine kleine Pflanze, die da nicht hingehört und dann wird nur gezielt an der Stelle gespritzt. Im Vergleich zum Breitbandspritzen aufs ganze Feld ist das natürlich eine Riesenersparnis von Pestiziden, die da dann viel, viel zielgerichteter eingesetzt werden können. Also so in die Richtung wird das sicherlich in Zukunft gehen. Das ist natürlich auch da wieder eine Kostenfrage, also wie teuer die Anlage, diese Maschinen sind und ob die Landwirte die sich dann so leisten können. Aber das wird in Zukunft sicherlich kommen und da sicherlich auch Tore öffnen für eine umweltverträglichere Landwirtschaft, die aber trotzdem die Produktivität hat, die wir brauchen, um nicht noch mehr Flächen verwenden zu müssen.
In Zukunft wäre es also durchaus möglich, dass wir auf Stickstoffdünger komplett verzichten könnten?
Nein, okay. Das ist nicht möglich. Also dieser Stickstoff muss ins System gebracht werden, weil ja auch in großen Mengen über Erntegut rausgezogen wird. Alles, was Sie sehen, jetzt wenn Sie auch zu Konferenzen gehen und auch Kollegen, Kolleginnen zum Teil tolle Ergebnisse zeigen, hier haben wir eine Stickstoffeffizienz über 100%, da sage ich immer Vorsicht, weil dieses System nicht nachhaltig ist. Dort wird der Stickstoff nämlich aus dem Boden durch Mineralisierung freigesetzt. Kann man sagen, gut, spart erstmal Dünger, aber Mineralisierung heißt auch Freisetzung von Kohlenstoff. So, das heißt, dieser Kohlenstoff wird dann in Form von CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Und wir reden da immer ganz schnell von Milliarden Tonnen. Ne? Wenn wir das hochrechnen auf die Ackerflächen allein in Deutschland, haben wir über 10 Millionen Hektar Ackerfläche. Und wenn Sie da pro Hektar auch nur eine Tonne mehr an CO2-Kohlenstoff freisetzen, sind das schon 10 Millionen Tonnen im Jahr. Also das geht ganz schnell. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht ja vermeintlich nachhaltige Systeme, weil sie Stickstoffeffizienzen von über 100% zeigen, protegiert, weil die dann eben nicht bei genauer Betrachtung nicht nachhaltig sind. Also das heißt, Stickstoffdünger müssen wir einbringen. Alles andere wäre naiv, aber der muss natürlich so zielgerichtet wie möglich eingebracht, bedarfsgerecht wie möglich und wichtig nach Erntemanagement des Stickstoffs. Das ist eben ganz wichtig, was bisher vergessen wird oder fast vollständig vergessen wird. Bis auf die Catchcrops, die Zwischenfrüchte, die man jetzt schon vor einiger Zeit ja eingeführt hat, zum Teil auch schon vor einigen Jahrzehnten. Aber das ist eben nur dort möglich, wo, wie ich ja vorhin schon sagte, eine Brache sonst im Winter hätte.
Könnten wir, Sie hatten eingangs gesagt, dass es in manchen Regionen der Welt eine mangelhafte Stickstoffversorgung gibt, bei uns gibt es eine Überversorgung mit Stickstoff. Ich habe jetzt so eine naive Vorstellung, dass man das irgendwie miteinander verrechnen könnte. Kann man das irgendwie ausgleichen? Weiß ich nicht. Also, dass wir unseren Stickstoff dahin bringen und hinterher sind alle glücklich und nirgendwo sind die Probleme zu groß?
Ja, das ist immer eine Kostenfrage. Einerseits ist ja der überschüssige Stickstoff, den wir haben, sehr, sehr breit verteilt, also im Boden, Grundwasser, in den Flüssen. Und den müssen Sie erst aufwendig wieder gewinnen, also rückgewinnen.
Wenn wir weniger eintragen würden, dann, also ich spinne jetzt rum. Also wenn ich statt 2 Kilo Kunstdünger nur noch 1 Kilo Kunstdünger brauche, weil ich irgendwelche anderen Managementmöglichkeiten habe, kann ich ja das 2. Kilo Kunstdünger dann irgendwo anders hin verfrachten, damit da die Leute, die nicht genug Stickstoff haben, das auf ihre Felder schütten können. Das war jetzt so irgendwie wahrscheinlich
genau,
so
Unsinn, dann stellt oder? Sich sofort die Frage, wer bezahlt das? Ne? Dann, ja. Die Firmen wollen ja natürlich Geld verdienen mit ihrem Kunstdünger. Und dann sagen die Firmen, ja gerne, machen wir, dann müsst ihr aber zahlen. Also ihr heißt dann irgendwelche westlichen Regierungen, die dann natürlich das Geld bereitstellen und diese Kunstdünger bezahlen und dann auch noch den Transport in diese Länder. Dann hätte man natürlich ein extremes Subventionssystem, aber die Firmen werden das natürlich nicht einfach so aus Gutmenschentum machen, sondern die wollen natürlich auch Geld verdienen mit ihrem Dünger.
Und das und die ist Zielländer haben wahrscheinlich Markt. Nicht genug Geld, sonst hätten sie das Problem mit dem Stickstoff nicht. Ne?
Richtig, das ist eben... Ob die einzelnen Länder, oft sind es ja ganz relativ reiche Länder, aber die in Afrika zum Beispiel, aber die Gelder sind natürlich sehr ungleich verteilt. Das heißt, da gibt es dann eine Elite, die sehr viel Geld hat, aber denen dann offenbar nicht so viel gelegen ist an dem Schicksal ihres Volkes, dass sie dieses Geld dann auch zumindest teilweise zur Verfügung stellen. Und der einzelne Kleinbauer, Kleinbäuerin hat dann eben nicht das Geld, um die Mengen an Dünger zu kaufen, die dann notwendig wären, um entsprechende Ertragslücken zu schließen. Es wird ja schon gedüngt, aber oft eben viel zu wenig, um den potenziellen Ertrag von diesen Flächen zu erhalten. Und das ist dann alles eine Geldfrage. Und da kommt es eben sehr darauf an, wie dann dort gemanagt wird. Und da gibt es ja auch dann schon viele Farmer sozusagen, die sehr umsichtig wirtschaften, auch mit Tierdüngern, also Tierdungen und Mist und so weiter, Kompost, wo dann auch viele Nährstoffe dann recycelt werden, sage ich mal, und wieder auf die Felder gebracht werden. Aber trotzdem gäbe es da natürlich noch ein viel größeres Potenzial. Und das ist eben auch ein Punkt, der wichtig ist später auch für die Erhaltung von zurzeit noch natürlichen Ökosystemen. Denn wir können ja, das ist ja eine ganz einfache Rechnung, wenn ich nur 20 oder 30% des Ertrags von einer Fläche hole, der möglich wäre, brauche ich dreimal so viel Fläche. Das ist ganz einfach. Mhm. Und die Bevölkerung, am schnellsten wachsende Bevölkerung auf der Welt ist die in Afrika. Mhm. Das sind Prognosen, dass zum Ende dieses Jahrhunderts dort statt 1 Milliarde 3 Milliarden Menschen leben werden. Und das heißt, die Nahrungsmittelproduktion in Afrika muss sich verdreifachen bis zum Ende des Jahrhunderts. Und da kann man sich nur überlegen, wie das geht. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Produktivitätssteigerung im Faktor 3 auf den existierenden Flächen, was sicherlich möglich wäre mit entsprechender Düngung und Bearbeitung. Oder eben Ausweitung der Produktionsflächen im Faktor 3. Und dann bleibt von den verbleibenden natürlichen Ökosystemen wie Regenwald und Savanne und so weiter im Prinzip nicht mehr viel übrig. Da kann man ausgehen. Also das ist eine Riesenaufgabe, die da auf die ganze Welt wartet. Denn diese natürlichen Ökosysteme spielen ja eben auch eine wichtige Rolle als Kohlenstoffspeicher. Und wenn die alle abgeholzt werden, haben wir alle ein Problem weltweit. Das ist ja nicht nur ein Problem der Afrikaner, sage ich mal, oder auch der Südasiaten wie in Indien oder so, sondern weltweit. Die Atmosphäre hat keine Grenzen und da haben wir ein weltweites Problem dann.
Das wird ein weltweites Problem, genauso wie CO2 in der Atmosphäre. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Welt das noch nicht so ganz verstanden hat mit den Agrarflächen. Kann das sein?
Das ist das Hauptproblem, ja. Das ist noch nicht wirklich durchgedrungen, dass wir diese riesigen Probleme haben und eben auch immer diese Zielkonflikte haben zwischen Produktionsflächen und geschützten Flächen. Natürlich gibt es da Bestrebungen und die sind auch sehr gut. Bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2030, 30% der Fläche weltweit unter Schutz zu stellen, begrüße ich nachdrücklich. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das in der Masse, in der Breite, auch in der Politik nicht unbedingt vollständig angekommen ist, welche Probleme da auf uns warten und auf uns alle. Das ist eben nicht einfach etwas, was da unten ist in Afrika oder in Südamerika, sondern das sind Dinge, die uns alle elementar betreffen. Und das spätestens dann, wenn wir den CO2-Anstieg in der Atmosphäre uns anschauen. Im Moment wird einfach noch ein erheblicher Teil des CO2s, den wir in die Atmosphäre blasen, ja aufgenommen von den Ökosystemen an Land und im Meer. Und wenn diese Senken mehr und mehr wegfallen, dann wird der CO2-Anstieg einfach noch schneller passieren als bisher.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde über Stickstoff geredet. Ist das gleichzeitig auch das wichtigste Feld Ihrer Forschung oder haben wir einfach nur über die anderen Sachen noch nicht geredet?
Ja, genau, wir haben über die anderen Sachen noch nicht geredet. Okay. Ein anderer wichtiger Teil ist natürlich Kohlenstoff, mhm, also Kohlenstoffspeicherung im Boden. Aber da habe ich ja gerade schon gesagt, das geht relativ nah einher mit dem Stickstoff. Alle Welt redet von Kohlenstoffspeicherung im Boden, aber vergisst auch wiederum, dass ich für Kohlenstoffspeicherung im Boden Stickstoff brauche. Also das hängt alles eben sehr eng zusammen. Ne? Man denkt immer, es ist alles so einfach. Ich kippe da einfach ein bisschen Kohlenstoff in den Boden und fertig. Aber wenn ich da keinen Stickstoff habe, der dafür sorgt, dass dieser Kohlenstoff, den ich da in den Boden kippe, langfristig gebunden werden kann, nämlich in Form von stabilen mikrobiellen Abbauprodukten zum Beispiel, dann wird der ganz schnell wieder veratmet und landet in der Atmosphäre.
Was sind das für stabile mikrobielle Abbauprodukte? Also was passiert, wenn ich, also ich habe Kohlenstoff, den tue ich ins Loch, und dann nehme ich Stickstoff, tue den ins Loch. Was passiert dann in dem Loch?
Also erstmal noch einen Schritt zurück zum Kohlenstoff. Natürlich kann ich Kohlenstoff in Form von Kohle, also Pflanzenkohle, in den Boden bringen. Das ist dann stark stabilisiert durch diesen Pyrolyseprozess und der ist dann relativ stabil. Aber wenn ich jetzt tonnenweise Kohle in den Boden kippe, ist das irgendwann auch nicht mehr gut für den Boden. Bis zum gewissen Grad kann das gut sein, aber eben im übertriebenen Maße eben irgendwann nicht mehr. Was man eigentlich braucht, ist weitestgehend stabiler oder zum stabilisierter Humus. Humus kennt jeder mehr oder weniger und Humus trägt eben auch sehr stark zu verschiedenen Bodenfunktionen bei. Wasserspeicherung, Nährstoffspeicherung, Nährstoffwiederfreisetzung und so weiter. Das hält den Boden sehr gut in einem Fließgleichgewicht. So, was passiert, wenn ich jetzt zusätzlichen Kohlenstoff, der auch abbaubar ist, in den Boden tue? Dann kommen dann Mikroorganismen, das sind Pilze, Bakterien, Archaeen, die anfangen, diesen Kohlenstoff zu zerschnippeln sozusagen, also zu zerschneiden, in kleine Bauteile zu zerlegen und aufzunehmen als Nahrung. So, wenn jetzt die Biomasse wachsen will oder zum Wachstum braucht, die dann eben natürlich nicht nur Kohlenstoff, sondern eben auch Stickstoff, Phosphor, Schwefel und so weiter. Das heißt, das muss auch im Boden vorhanden sein. Dann kann die mikrobielle Biomasse wachsen und auch sehr schnell wachsen und diesen Stickstoff erstmal in sich aufnehmen. Nun ist es aber so, dass die Mikroorganismen nicht so eine furchtbar lange Lebensdauer in der Regel haben, sondern auch relativ schnell nach Tagen, Wochen wieder absterben, zerfallen und auch wieder zersetzt werden. Dabei werden diese gebildeten Substanzen frei in Form von Proteinen zum Beispiel, in Form von DNA und bei Pilzen auch in Form von Chitin. Also die Pilze haben auch eine kleine Hülle, wie Insekten auch, aus Chitin. Und diese Stoffe kommen dann in den Boden und können natürlich wieder abgebaut werden, aber eben auch stabilisiert werden. Der Boden ist in der Regel eine sehr gute Speichermatrix, sage ich mal, für solche Substanzen, weil der Boden sehr viel Bindungsstellen hat. Bindungsstellen für Moleküle, wie Proteine zum Beispiel oder Chitin oder Abbauprodukte davon und die auch recht gut und lange speichern kann, stabilisieren kann sozusagen. Und dann spricht man eben irgendwann nicht mehr von Biomasse, sondern von Nekromasse. Also Biomasse redet man ja dann davon, wenn das lebende Organismen sind, Pflanzen, Mikroorganismen, Menschen und so weiter. Und Nekromasse ist dann das, was abgestorben ist, also abgestorbene Produkte von Mikroorganismen. Und die spielen aber die wichtigste Rolle in der langfristigen Speicherung von Kohlenstoff und Stickstoff. Das heißt, was ich eben meinte, ist, dass oft vergessen wird, dass ich für die Speicherung von einer Tonne Kohlenstoff ungefähr 100 Kilogramm Stickstoff brauche. Und das heißt, das wird gern vergessen. Ich kann nicht einfach beliebig viel Kohlenstoff speichern, ohne dass ich Stickstoff dazu führe. Hier wäre jetzt eine Möglichkeit, dass wir dieses Stickstoffproblem, was wir haben im Boden mit dem Überschuss im Herbst, nutzen, um Kohlenstoff zu speichern.
Ganz elegante Lösung, weil alle wollen Humus. Können wir nicht einfach ohne Ende Humus machen? Und ich meine, jeder Winzer freut sich, wenn wir dem Karren Humus hinbringen.
Genau. Also da wäre eben die Möglichkeit, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, indem man jetzt versucht, im Winter, ja, also im Herbst vor dem Winter, diesen überschüssigen Stickstoff zu binden mit Kohlenstoff und dabei langfristig stabile Verbindungen zu bilden, die dann beides tun, Kohlenstoff speichern und Stickstoff speichern. Also das ist eben auch ein wichtiger Punkt, an dem wir arbeiten, wo diese beiden Kreisläufe so eng zusammenkommen, weil sie untrennbar miteinander verbunden sind, sodass das für beide Aspekte Kohlenstoffspeicherung und Stickstoffspeicherung wichtig ist. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, an dem wir arbeiten.
Kann das so gut funktionieren, dass wir irgendwann kein Problem mehr haben? Es klingt gerade so ein bisschen so, wir werden Kohlenstoff los, wir werden Stickstoff los. Und alle haben Humus.
Ja, also alle haben Humus. Im Prinzip schon. Ich würde mal sagen, da gibt es eine Möglichkeit, diese zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe zu schlagen, die ein Riesenpotenzial haben, was wir nutzen müssen. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt an diese Mengen an Kohlenstoff heran, ohne dass wir jetzt ein großes Marktproblem bekommen. Also sprich, extrem hohe Preise zahlen müssen für eine Tonne Zellulose oder mit Stärke zum Beispiel geht das auch. Man kann auch Stärke in den Boden kippen, aber die Stärke wird natürlich anderweitig gebraucht für eine Nahrungsmittelherstellung und als Bindemittel und so weiter. Also man kommt immer ganz schnell wieder in Konkurrenzprozesse, Konkurrenzsituationen, wo Produkte, die ich dafür eigentlich bräuchte, anderweitig schon längst verplant sind.
Können Sie da nicht was erfinden? Sie sind doch...
Ja, also im Prinzip schon. Man müsste aus meiner Sicht wieder Mikroorganismen nutzen, oder das wäre zumindest eine Möglichkeit, Mikroorganismen zu nutzen, die über Photosynthese große Mengen CO2 binden aus der Atmosphäre und Produkte bilden, die man in den Boden einbringt. Also da gibt es zum Beispiel Cyanobakterien, die sogenannte extrazelluläre polymere Substanzen freisetzen können. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber letztendlich sind das auch solche großen Moleküle wie Stärke oder Zellulose, so ähnlich, die den Zweck haben, einen Schleim zu bilden, also einen wasserbindenden Schleim zu bilden, in dem die Cyanobakterien sich dann wohlfühlen und auch gut gedeihen können. Und wenn es mal austrocknet, dass sie in dieser Matrix gebunden sind und wenn es regnet, oder Taubildung gibt, sehr viel Wasser dann gebunden wird von diesen Substanzen und dann die Cyanobakterien dann wieder schnell aktiv werden können. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir haben das jetzt noch nicht im größeren Maßstab getestet, aber wenn man in diese Richtung denkt, dass man auch hier mikrobiell sich helfen lässt, große Mengen CO2 zu binden und dann umzuwandeln in solche polymeren Substanzen, also Zellulose und Stärke sind ja auch Polymere aus Traubenzucker. Also Papier besteht aus Traubenzucker, vergisst man immer, ne? Das ist alles Traubenzuckermoleküle, aber eben langkettige. Stärke genauso. Und solche Substanzen sind ähnlich, die die Mikroorganismen bilden. Und die, ich denke, da gibt es große Möglichkeiten, große Potenziale. Aber wir brauchten große Flächen. Ne? Das ist klar, dass man dafür große Flächen braucht, weil man dann eben auch das Sonnenlicht nutzen muss, um eben diese Umsetzung herbeizuführen.
Bräuchten diese Mikroorganismen viel Pflege oder wäre das was, was ich mir einmal aufs Feld schütte und dann meine Felder in einer bestimmten Weise nur noch bearbeite und es regeneriert sich mehr oder weniger immer selbst?
Ja, das, also wenn man es wirklich auf dem Feld direkt machen wollte, dann müsste man eben tatsächlich so eine minimale oder reduzierte oder nicht vorhandene Bodenbearbeitung machen, weil die Cyanobakterien natürlich auf Licht angewiesen sind und tatsächlich sogar natürlicherweise solche Oberflächenkrusten bilden. Also wenn man den Boden nicht bearbeitet, kommen tatsächlich Cyanobakterien und bilden so einen oberflächlichen Belag. Das wird aber erstens schwierig, wenn ich dann doch irgendwie Bodenbearbeitung mache oder da drüber fahre. Sobald ich da irgendwie mit dem schweren Gerät drüber fahre, sind die natürlich dann erstmal kaputt. Und die Frage ist nach der Produktivität. Die Menge an Kohlenstoff, die da gebunden wird, ist dann sicherlich zu klein, um das sinnvoll zu nutzen. Also da ist natürlich die pflanzliche Biomasse auf dem Feld natürlich um Größenordnung größer. Also ich denke da eher an industrielle Prozesse, die dann große Flächen, Dachflächen oder Wandflächen benutzen, wie auch immer. Aber das ist Zukunftsmusik. Da muss man wirklich dann nochmal genau sich das anschauen, durchrechnen mit Spezialisten auch, die solche technischen Anlagen planen, sich zusammensetzen, ob das sinnvoll ist, wie ist da der Wirkungsgrad, solche Dinge. Also da steckt noch viel Arbeit drin.
Wenn Sie sagen Zukunftsmusik, über wie viele Jahre, Jahrzehnte denken Sie dann nach?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir da schon über 15 bis 20 Jahre reden, bevor sowas in den größeren Maßstäben zur Verfügung steht. Vielleicht kann man da auch zum Teil Meeresoberflächen nutzen. Ich bin da im Moment auch nicht 100% jetzt in der Thematik so drin, wie man sowas produziert. Aber auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass das ein Weg wäre, solche größeren Mengen zu produzieren, also neu zu produzieren, ohne dass man damit jetzt in eine Konkurrenzsituation tritt zum existierenden Markt, der ja doch relativ eng ist. Also alles, was irgendwie an pflanzlichen Produkten zur Verfügung steht, ist ja in der Regel schon in Nutzung. Sei es jetzt eben Zellstoff für die Papierherstellung, was übrig bleibt, ist Lignin. Das wird meistens verbrannt, also schon bei der Papierherstellung als Energieträger genutzt. Teile davon werden genutzt und zu Vanillin extrahiert und so weiter. Also ja, also
Vanillin.
Vanillin, ja, okay. aus Lignin. Okay. Ja, genau. Also unser man darf nicht denken, dass, also der Vanillezucker, der echte Vanillezucker, der kommt natürlich aus der Bourbon-Vanille, aber das Vanillin im Vanillinzucker, das ist einfach aus Holz extrahiert, also aus Lignin extrahiert, ja, genau. Aber nur als Beispiel, ne, wo also die Stoffströme sind in der Regel schon recht eng genutzt, also da gibt es wenig freie Kapazitäten. Das ist eben das Hauptproblem, was wir haben. Wir kennen die Mechanismen eigentlich mittlerweile recht gut. Aber das Hauptproblem ist, wenn wir da im Gigatonnenmaßstab reden, über den Gigatonnenmaßstab, Billiardentonnenmaßstab, dann kommen wir eben in große Probleme, was die Herstellung oder Verfügbarkeit anbelangt. Das ist eben das Problem. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, im Prinzip durch solche Maßnahmen könnte man wahrscheinlich weitestgehend auf Null kommen, was den Stickstoffverlust anbelangt und die Kohlenstoffspeicherung damit optimieren. Das könnte man, denke ich, erreichen. Aber einerseits ein langer Weg zu gehen, um die Mengen herzustellen und andererseits eben auch die Preisfrage sozusagen, wie teuer wird das? Das ist zurzeit ist es eben noch, kostet es 0 Euro auf dem Papier, dem Landwirt das Grundwasser zu verschmutzen. Dementsprechend ist das natürlich konkurrenzlos günstig. Alles, was sie da an Maßnahmen machen, kostet zusätzliches Geld und ohne gesetzlichen Zwang und vor allem natürlich auch finanzielle Unterstützung wird kein Landwirt das freiwillig machen, das ist klar.
Ich hatte Sie eben unterbrochen, als Sie einen dritten Bereich erzählen wollten.
Ja, dritter Bereich, genau. Ein dritter wichtiger Bereich, den wir jetzt verstärkt uns anschauen, ist der Effekt des Klimawandels auf Agrarökosysteme, aber eben vor allen Dingen auch auf die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre, Pflanze, Boden. Und das ist ja auch eine wichtige Frage, die uns alle beschäftigt. Wie wird das in Zukunft sein? Erstens, werden die Pflanzen noch vernünftig wachsen? Werden sie noch vernünftigen Ertrag geben? Und dann auch, wie wird es sein mit der Kohlenstoffbindung aus der Atmosphäre, mit der C-Bilanz, also Kohlenstoffbilanz dieses Systems? Bisher ist es ja so, wenn ein System gesund ist, nimmt es in der Regel mehr CO2 auf, als es bindet. Also bindet es mehr CO2, als es dann freisetzt. Aber das kann natürlich schnell kippen, wie wir ja in Dürresommern ja schon auch gesehen haben. Lange Dürreperioden führen dazu, dass Waldökosysteme oder auch Felder dann irgendwann umkippen von der CO2-Senke zur CO2-Quelle. Und dann wird das natürlich schnell sehr, sehr dramatisch, was die CO2-Speicherung oder auch die CO2-Entnahme aus der Atmosphäre anbelangt. Hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt, dass der CO2-Anstieg der Atmosphäre ja zurzeit noch gebremst wird durch Prozesse, also CO2-Aufnahme in Landökosysteme und auch CO2-Lösung im Ozean. Und bei zunehmender Erwärmung kommen beide Prozesse mehr und mehr zum Erliegen. Also die Ozeane können immer weniger CO2 binden, je wärmer es wird, weil die Löslichkeit von CO2 in Wasser temperaturabhängig ist. Je wärmer es wird, desto weniger CO2 kann das Wasser binden. Also wenn Sie Mineralwasser, was CO2 enthält, aufkochen, dann blubbert das ganze CO2 da raus, wenn Sie es mal selber probieren wollen.
Stimmt.
Und genauso, wenn Sie eine Pflanze stressen und die unter Trockenstress ist, dann nimmt die auch kein CO2 mehr netto auf, sondern gibt sogar CO2 netto ab. Auch wenn sie noch lebt, aber ist dann so, dass sie für eine Zeit lang sogar CO2 abgibt, selbst wenn sie mit Licht bestrahlt wird. Und irgendwann stirbt sie dann natürlich ab. Aber das sind auch wichtige Rückkopplungsprozesse auf den Klimawandel, die ja verstärkend wirken. Es ist dann so, dass wenn ich eine längere Trockenperiode habe und die Pflanzen weniger CO2 aufnehmen, heißt es ja, oder dann sogar das Ökosystem CO2 noch zusätzlich abgibt, dass der CO2-Anstieg in der Atmosphäre noch schneller vonstatten geht. Was wir in bestimmten Jahren ja auch schon gesehen haben, in diesen El Niño-Jahren vor allen Dingen, die dazu führen, dass zum Beispiel in Südostasien dann es sehr trocken und heiß wird und dann sogar tropische Moore anfangen zu brennen und dann Milliarden Tonnen an Kohlenstoff verbrennen und in der Atmosphäre dann. Und dann in den Jahren sehen Sie, dass der CO2-Anstieg dann noch viel stärker ist in der Atmosphäre als sonst. Und da kann selbst solche scheinbar regional wirkende Kraft wie der El Niño-Effekt schon zu solchen ja, drastischen Auswirkungen führen. Also deswegen ist das schon auch ein sehr wichtiger Punkt, den wir uns anschauen hier am Forschungszentrum.
Ist das jetzt schon sichtbar auf unseren Feldern? Also weil wir haben ja zunehmend Dürrephasen oder Trockenheitsphasen. Also sind unsere Pflanzen schon in Gefahr oder haben wir noch ein paar Zehntel Grad Zeit?
Ja, das ist immer eben sehr schwer direkt jetzt schon zu sagen, weil natürlich der Klimawandel in Form von Zehntelgrad, Durchschnittstemperaturänderung das eine ist und das andere sind natürlich die jeweiligen Jahre mit ihren speziellen Witterungsverhältnissen. Was wir sehen, ist, dass es Häufungen gibt von Hitzewellen und Dürreperioden, die sind deutlich häufiger geworden in den letzten Jahren oder sage ich mal 20, 30 Jahren, auch in Mitteleuropa. Und die haben dann auf jeden Fall Auswirkungen auf die Ertragsstabilität, also die Erträge werden, oder sagen wir mal so, das wird unsicher, wie gut der Ertrag sein wird in dem Jahr. Es ist jetzt in Deutschland aus meiner Sicht noch nicht so dramatisch, dass wir jetzt sagen können oder müssten, dass die Erträge komplett in Gefahr sind. Gibt es ja auch immer wieder Anpassungsmaßnahmen, neue Sorten, die trockenresistenter sind und auch früherer Beginn der Wachstumsperiode. Also ich sage mal, für Wintergetreide ist das alles wahrscheinlich etwas unkritischer, weil die Wintergetreide relativ früh aus dem Winter rauskommen und anfangen können zu wachsen. Und wenn es ein warmes Frühjahr ist, können die sehr schnell wachsen und dann auch Erträge bilden, die dann auch im Frühsommer oder Mittsommer dann schon abgeerntet werden können. Die Früchte, die länger stehen wie Kartoffeln und Zuckerrüben, da wird das dann schon schwieriger. Oder Mais, die ja den ganzen Sommer über noch in der Regel wachsen müssen, vor allen Dingen die Zuckerrüben und Mais. Und da sieht man dann schon natürlich auch öfter Ausfälle oder starke Stressreaktionen auf den Mais- und Zuckerrübenfeldern. Genaue Zahlen habe ich da jetzt noch nicht, aber da wird es sicherlich für solche Kulturen schwieriger noch werden, die eben auch auf Niederschläge dann im Sommer angewiesen sind und die dann eventuell dann ausbleiben.
Gibt es überhaupt Pflanzen, die, weiß ich nicht, eine durchschnittliche Erderwärmung um 2 Grad so gut ertragen würden, dass wir trotzdem weiter so viel essen können, wie wir wollen?
Ja, es wird sicherlich Verschiebungen geben in den Anbauregionen. Mhm. Es wird sicherlich Regionen geben, wo ein Anbau dann nicht mehr möglich sein wird, weil es entweder im Sommer zu heiß oder auch zu trocken oder beides wird. Es wird aber auch Gewinne des Klimawandels geben, vergisst man ja auch immer gerne. Zu denen werden garantiert Kanada und Russland gehören, die sehr fruchtbare Böden haben in höheren Breiten, in denen es normalerweise zurzeit noch zu kalt ist oder bisher zu kalt war für Ackerbau, die aber in Zukunft immer interessanter werden für landwirtschaftliche Nutzung, weil sich die Temperaturen erhöhen und die Böden, wie gesagt, sehr gut sind. Teilweise sogar auch auf Permafrost, was natürlich auch nicht wirklich dann nachhaltig ist. Aber
der dann wieder Methan ausgast. Ne?
Methanausgase und natürlich auch dann, wenn ich die oberflächliche Schicht so weit drainiere oder die so weit trocken gefallen ist, dass auch eine Zersetzung von Kohlenstoff zu Kohlendioxid stattfinden kann, dann auch CO2-Abgabe. Also dann haben wir da auch natürlich relativ starke CO2-Abgaben. Aber nicht alle Böden sind jetzt auf Permafrost. Was ich sagen wollte, ist, es wird auch Gewinner geben und diese Gewinner werden eben vor allem Kanada und Russland sein, wo große Flächen dann zukünftig nutzbar sein würden. Aber dann kann man sich natürlich relativ leicht vorstellen, was passieren wird. Dann wird es natürlich Verschiebungen auf den Märkten geben. Es wird Verschiebungen auf oder Druck geben in bestimmten Ländern wie Indien, wo es einfach dann irgendwann zu heiß werden wird. Und da habe ich ja schon 1,3 Milliarden Menschen. Und da möchte man sich nicht ausmalen, was passiert, wenn diese alle dann anfangen, sich aufgrund von Hunger nach Norden zu bewegen, in die Regionen, die vielleicht in Zukunft dann verheißungsvoll sind, weil sie das gute Klima bilden oder bieten zur Produktion. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder zu neuen Völkerwanderungsströmen führen könnte. Also zumindest in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.
Aber wenn Sie Hunger sagen, das heißt, unsere Nahrungsversorgung ist tatsächlich gefährdet auch durch den Klimawandel.
Naja, in bestimmten Regionen nimmt das Risiko natürlich zu. Das kann eben einerseits durch Dürren sein, andererseits auch durch Überflutung. Also ich habe jetzt gerade, wir haben auch ein Projekt in Indien, gerade aus dem Staat, also Bundesstaat, indischen Bundesstaat Westbengalen, eine Meldung bekommen, wo dann durch die permanenten Regenfälle, die sie zurzeit hatten, die mehr sind als normal, die ganzen Felder unter Wasser sind längere Zeit, dass selbst der Reis, der normalerweise ja auf überfluteten Feldern angebaut wird, so stark überflutet war, dass er jetzt abgestorben ist und die dann den Reis nochmal nachgesetzt haben und auch der ist wieder abgestorben, sodass die jetzt wirklich sich große Sorgen machen über ihre Nahrungsmittel für den kommenden Winter oder für die kommende Saison. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo man sieht, dass auch dann das zu viel ein Problem sein kann. Dann viele Regionen, wo es dann natürlich auch zu trocken ist. Also sagen wir so, die Stabilität der Erträge und Vorhersagbarkeit der Witterungsbedingungen in dem jeweiligen Jahr, das wird immer schwieriger und immer schwerer. Und daher kann man schon sagen, dass es da sehr große Herausforderungen geben wird, die Nahrungsmittelproduktion zu sichern.
Und für Importe in dem Maße ist wahrscheinlich gar nicht das Geld da, in Ländern, die vorher auch vor allen Dingen ja, zum großen Teil agrarisch geprägt waren, ne?
Richtig, also dann, wenn man jetzt plötzlich eine Lücke hat von 300 Millionen Menschen, die nicht versorgt werden können und das Land muss plötzlich dann Nahrungsmittel für 300 Millionen Menschen importieren, dann sind das natürlich gigantische Summen, die dafür erforderlich sind. Und dann wird das natürlich große Marktverschiebung geben. Und also ich denke, das sind Dinge, die man durchaus ja sehen kann. Also ich mache mir jetzt nicht keine Sorgen darüber, dass der Planet Erde nicht 10 Milliarden Menschen ernähren kann, aber es wird große Verschiebungen geben in den Regionen, wo die Nahrungsmittel produziert werden können. Und das wird sich mehr und mehr natürlich von den Regionen entkoppeln, die die bevölkerungsreichsten Regionen sind. Und das wird sicherlich zu weiteren Konflikten und Spannungen führen. Wenn man sich vorstellen, dass dann Kanada und Russland vielleicht die Hauptproduzenten von Weizen werden oder ja zum Teil schon sind, aber eben noch mehr. Ja, und dann das Ganze zu 90% exportiert wird, dann ist das natürlich eine Wahnsinnsverschiebung auch nochmal der, ich meine, klar, Russland und Ukraine sind nach wie vor, sind ja schon dominant auf dem Weltmarkt, was Weizen anbelangt, was würde wahrscheinlich noch stärker so der Fall werden. Und wird die Welt dann in der Form sicherlich auch nochmal verändern. Davon bin ich ziemlich überzeugt.
Womit forschen Sie eigentlich? Also theoretisch müssten Sie ja kontinuierlich jeden Quadratmeter Boden beziehungsweise jeden Kubikmeter Boden, Luft und Wasser überwachen, was nicht geht, außer man hat die Enterprise, aber die hat ja nun niemand. Wie machen Sie das? Wie machen Sie Ihre Arbeit?
Ja, wir haben einerseits Messstationen im Freiland. Also wir haben einige Messstationen hier in der Gegend, die wir seit langer Zeit schon betreiben, also seit über 15 Jahren und machen dort Langzeitbeobachtungen. Also einerseits des Gasaustauschs zwischen der Landoberfläche und der Atmosphäre, CO2 und Wasserdampf, zum Teil auch andere Treibhausgase, dann aber auch Erträge, pflanzliche Biomasse, Wachstumsgeschwindigkeiten, Phänologie und so weiter. Also wann ist da der Austrieb und wann ist die Ernte und solche Dinge.
Sind das Messstationen, die das alles selber machen können oder müssen Sie da trotzdem dann hin und Pflanzen einsammeln?
Genau, teils, teils. Also die sag ich mal, Gasmessung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, solche Sachen, das ist alles automatisch und wird auch dann automatisch übertragen. Also die Daten werden automatisch übertragen. Aber diese Biomassebestimmung, das ist dann tatsächlich noch Handarbeit. Also da müssen dann Teams dann raus und Pflanzen abschneiden auf bestimmten Quadraten und dann Höhe messen, Blattflächenindex messen und dann auch hier zurück im Institut dann trocknen und wiegen und solche Dinge. Also das ist sehr viel Handarbeit. Also,
furchtbare Arbeit ist das. Es ist 2025. Warum haben Sie denn nicht irgendwie so KI, die das alles macht.
Also die Bestrebungen sind da oder beziehungsweise natürlich auch Korrelationen zwischen Drohnenbefliegung, also LAI, also LAI ist die Abkürzung für Blattflächenindex, also Leaf Area Index. Das ist die Fläche an Blatt oder die Blattfläche pro Quadratmeter, die ein Bestand hat, sei es ein Wald oder ein Feld, ein Weizenfeld, also ein LAI von 3 würde jetzt heißen, auf einem Quadratmeter Boden steht eine Blattfläche von 3 Quadratmetern. Ist ja möglich, weil die Blätter sich ja zum Teil auch überlappen oder nicht alle waagerecht sind, sondern zum Teil auch senkrecht oder fast senkrecht stehen und so weiter. Da gibt es natürlich Bestrebungen, das zu korrelieren, aber da braucht man natürlich immer auch noch sogenanntes Ground-Truthing, also sprich, es muss am Boden nachgemessen werden, ob das dann auch tatsächlich so stimmt oder nur dann kann ich ja auch wirklich diese Korrelation richtig machen. Aber eine genaue Quantifizierung ist im Moment nach wie vor noch durch Handarbeit das Nonplusultra. Also wenn man da wirklich dann aufs Gramm genau messen kann, alles andere sind Näherungsverfahren. Und vielleicht werden wir in Zukunft weiter sein, dass man das durch Befliegungen mit Drohnen, mit verschiedenen Kameras und LiDAR-Systemen dann besser erfassen kann. LiDAR ist ja dann mit Laser gestützte Bestandserfassung, also die dann den Bestand als 3D-Modell abbildet und man dann das Volumen, Höhe und so weiter bestimmen kann. Aber ich brauche natürlich im Moment auf jeden Fall noch ziemlich viel Ground-Truthing, um dann tatsächlich die echte, reale Biomasse bestimmen zu können. Das heißt, wird auch sicherlich in den nächsten Jahren noch relativ viel Handarbeit nötig sein. Außerdem ist es so, dass wir da auch Teile oder Mitglied und Teil von Netzwerken, Messstellennetzwerken sind, die diese Protokolle auch vorgeben, damit das überall gleich gemacht wird und auch tatsächlich genau bestimmt ist und nicht jetzt jeder sein eigenes Näherungsverfahren verwendet, sondern dass das wirklich genau bestimmt wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir relativ viele Versuche auch hier bei uns auf dem Campus machen mit sogenannten Lysimetern. Ein Lysimeter ist ein Behälter eigentlich, ein Stahlbehälter in der Regel, der mit Boden gefüllt ist. Der kann intakt befüllt werden, also so machen wir das in der Regel. Das heißt, wir nehmen diesen Stahlkasten mit, der unten erstmal offen ist und fahren damit ins Feld, natürlich mit mehreren Kästen und stechen die im Feld, also wirklich auch 1,50 Meter tief. Also da ist ein riesen Bagger, der die reindrückt, sodass wir nachher einen intakten Bodenkern haben in diesem Lysimeter, also in diesem Blech- oder Metallkasten. Und am Ende kommt unten eine Bodenplatte drauf, sodass der nicht rausfällt. Und dann nehmen wir den wieder mit und bauen den hier bei uns ein. Also so, dass der auch, wir haben einen Lysimeter Feld im Freiland, sodass der auch tatsächlich draußen steht, aber nicht oberirdisch, sondern in einen Hohlraum im Boden eingelassen wird, sodass die Bodentemperatur auch realistisch ist. Und dann kann unten das Sickerwasser aufgefangen werden und dann pflanzen wir da ganz normale Pflanzen und können da auch eine Messkammer draufsetzen und die Gasemissionen messen und unten das Sickerwasser auffangen. Dann sehen wir, wie viel Nitrat kommt raus, oben sehen wir, wie viel Lachgas kommt raus oder CO2 oder wie auch immer. Das ist das eine. Und dann haben wir natürlich verschiedene Behandlungsvarianten, also verschiedene Düngungsvarianten, verschiedene Kompostzugabevarianten und so weiter, sodass wir da gezielte Untersuchungen machen können.
Aber so ein Lysimeter ist dann ja trotzdem immer nur eine Momentaufnahme. Also wie lang ist der Moment, den Sie sich da angucken?
Ja, die Versuche laufen über mehrere Jahre. Also das ist, wir stechen das, also ein Beispiel hatten wir, da haben wir 2019 die im Feld genommen und da einen Versuch dann durchgeführt bis 2023.
Aber
also,
ist das Feld 2023 dann auch immer noch so wie Ihre Probe aus 2019 oder hat sich das Feld dann wiederum verändert?
Naja, wir bearbeiten das dann genauso wie im Feld, sodass wir davon ausgehen, dass unter den gleichen Bedingungen, also gleichen Witterungsbedingungen und gleichen Bearbeitungsbedingungen dann bis auf die veränderten Behandlungsvarianten, die wir da einführen, aber ansonsten sich auch ähnlich weiterentwickelt wie im Feld.
Simulieren Sie dann auch das Wetter?
Das Wetter ist das gleiche, genau. Also die sind dann Luftlinie ein paar Kilometer entfernt, also das Feld und diese Lysimeter. Und das heißt, die Witterung ist vergleichbar. Und also Niederschlag, Licht, Temperatur, Luftfeuchte, Wind, alles vergleichbar. Und da Behandlungen weitestgehend vergleichbar, bis auf die zusätzlichen Varianten. Wir haben immer natürlich eine Kontrolle, die wir genauso behandeln, wie das Feld draußen auch behandelt wird, bearbeitet wird. Und dann zusätzliche Varianten, mit denen wir etwas testen, also wie sich Bodenzusatzstoffe auswirken zum Beispiel, auf die Stickstoffbindung, auf den Nitrataustrag, aufs Pflanzenwachstum und so weiter. Und das funktioniert eigentlich sehr gut und wir sind der Meinung und die Ergebnisse zeigen das auch anhand der Kontrollen, die wir haben, dass die Bedingungen eigentlich sehr gut vergleichbar sind wie im Feld. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man, wenn man zukünftige Klimabedingungen...
Ich wollte gerade sagen, Modellierung ist was anderes, ne?
Ja. Ja, hier haben wir ja jetzt nur Echtzeitklima und Jetztzeitklima und dann können wir nur verschiedene Varianten testen der Bearbeitung oder Behandlung, also Düngung oder wie auch immer. Wenn wir das Ganze unter zukünftigen Klimabedingungen machen wollen, dafür brauchen wir natürlich dann zusätzliche Maßnahmen, Infrastrukturen. Und da haben wir jetzt eine neue Infrastruktur gebaut, die nennen wir AgraSim. Das ist ein experimenteller Simulator, wo wir dann genau mit diesen Lysimetern in der gleichen Form genommen im Feld, wie eben beschrieben für die Freilandanlage, aber in Klimakammern jetzt. Diese Lysimeter sind jetzt in Klimakammern, also hängen in einer Kellerdecke sozusagen. Und da drauf haben wir eine Pflanzenkammer gesetzt, mit der wir das Klima komplett steuern können. Also Temperatur, Luftfeuchte, Licht, CO2-Gehalt auch ganz wichtig. Und das Ganze ist dann nochmal in einer Klimakammer. Und da können wir verschiedenste Bedingungen einstellen, auch über längere Zeiträume. Und damit fahren wir jetzt dann verschiedene Klimaszenarien, also verschiedene Stufen eines Klimaszenarios sozusagen. Wir folgen jetzt einem mittelmäßig pessimistischen Szenario. Also, und zwar, um genau zu sein, aus dem IPCC-Bericht, den SSP 3.70, das ist ein mittelmäßig pessimistisches Szenario, was aber zurzeit tatsächlich so läuft, wie, also, es ist ja derzeit noch kein einziger Rückgang an CO2-Anstieg messbar, geschweige denn überhaupt ein Stoppen des Anstiegs. Aber selbst der Anstieg ist ja im Moment noch zunehmend, also, es ist nicht nur so, dass der weiterhin konstant ansteigt, der CO2-Gehalt, sondern der Anstieg nimmt nochmal zu. Das heißt, wir folgen tatsächlich mindestens diesem mittelmäßig pessimistischen Szenario derzeit, eher noch drüber hinausgehen. Und die Frage ist, wann das mal sich ändert. Aber jedenfalls folgen wir zurzeit diesem Szenario und Klimamodellierungen, die darauf basieren, mit regionalen Klimamodellen. Und die geben uns dann Klimadaten, also Witterungsdaten vor für verschiedene Stufen oder verschiedene Zeitpunkte dieses Jahrhunderts. Also 2030er Jahre, 2050er, 70er, 90er so ungefähr. Und da haben wir eben dann verschiedene Temperaturbedingungen, verschiedene CO2-Gehalte, weil ja wir nach wie vor davon ausgehen, dass der CO2-Gehalt ansteigt, sodass wir tatsächlich in der letzten Stufe bei 860 ppm sind. Das ist ziemlich genau das Doppelte dessen, was wir an CO2 jetzt haben. Und das ist natürlich wichtig, dass wir das auch fahren können dauerhaft, weil die Pflanzen natürlich sehr stark darauf reagieren. Also die verändern sie ja auch ihre Physiologie, ihre CO2-Aufnahme und so weiter mit steigendem CO2-Gehalt. Und deswegen ist das wichtig, dass man das auch simulieren kann.
Sie können also jetzt sehen in Ihrem Agrasim, wie die Landwirtschaft, wie das Wasser, wie also im Grunde alles, was Sie auch, ich sag mal, in Echtzeit beforschen, wie das in meinetwegen 80 Jahren aussehen wird, wenn wir auf diesem Klimapfad bleiben. Über wie viel Grad reden wir da, durchschnittliche Erde?
Da reden wir dann über eine Temperaturzunahme von 4 Grad, über nicht dem Jetztzeitklima. Das Jetztzeitklima gilt bei den Klimatologen auch schon als plus 1 Grad. Also die sehen das jetzt auch schon als plus 1 Grad an im Vergleich zur Mitte des letzten Jahrhunderts. Und wir reden dann über plus 4 Grad, also nochmal 3 Grad mehr, als wir jetzt schon haben. Und das ist natürlich schon extrem. Wir reden da ja auch über Mitteltemperaturen, also einen mittleren.
Das heißt, hier in Europa sind es dann sogar noch mehr wahrscheinlich, ne? Weil wir uns ja am stärksten.
Ja, oder lernen. Zumindest phasenweise natürlich noch mit häufigeren Extremereignissen von über 40 Grad und solche Sachen und allen Dingen, die damit verbunden sind. Das ist ja immer nur der Mittelwert. Und also mit mehr Extremen, mehr längeren Trockenperioden, mehr auch zum Teil mehr Niederschlag natürlich. Also man denkt ja immer, das muss alles immer trockener werden, ist es aber nicht, ne? Also der Gesamtjahresniederschlag hat ja durchaus zunehmende Tendenz, aber ich habe natürlich auch eine viel höhere Verdunstung bei höheren Temperaturen. Sodass, nur mal angenommen, der Niederschlag steigt um 10% an, aber die Verdunstung um 20%, dann habe ich ja insgesamt trotzdem trockeneres Klima, weil einfach mehr Wasser dann in der Summe, in der Bilanz verloren geht. Also deswegen ist es in der Regel so, dass jetzt der Niederschlagsanstieg nicht alles kompensieren kann. Und vor allem die Verteilung über das Jahr nimmt ja doch stark. Also die gleichmäßige Verteilung nimmt ab und die ungleichmäßige Verteilung nimmt zu, sodass wir da eben auch mehr Extremereignisse haben. Starkniederschläge, sehr nasse Perioden, gefolgt von sehr trockenen Perioden und umgekehrt. Also dass es schwierig wird, das genau vorherzusagen. Aber das können wir experimentell alles simulieren.
Aber also wir fahren die an. Wie sehen die Böden dann aus bei diesen 4 Grad?
Ja, das können wir noch nicht sagen, weil wir damit jetzt anfangen. Also wir haben jetzt die Infrastruktur sehr lange gebaut. Das ist natürlich sehr aufwendig, sowas zu bauen und technisch auch zu realisieren. Wir sind jetzt so weit, dass wir das erste Vorlaufjahr gemacht haben. Alle Einheiten, wir haben insgesamt 6 Einheiten unter gleichen Bedingungen, also Jetztzeitbedingungen. Da haben wir tatsächlich das Realwetter von 2017 genommen, weil wir in diesen Rechnungen 6 Jahreszeiträume haben. Und der Basiszeitraum ist 2017 bis 2022. Und wir haben tatsächlich jetzt diese Bodensäulen mit den Pflanzen drauf unter dem Klima von 2017 gefahren. Und zwar in quasi Echtzeit, also gleicher Tag, gleiche Stunde, nur 6 Jahre, wie viel sind es jetzt, 8 Jahre zurück. Das heißt, man konnte immer dann, wenn man in die Halle kommt, sieht man, okay, 19 Grad, dann wissen wir jetzt um die Uhrzeit, vor 8 Jahren war es an dem Tag, am selben Tag 19 Grad um die Uhrzeit. Also das ist jetzt ja, nur so ein kleiner Randeffekt, aber wir können das natürlich beliebig auch ändern. Also wir können natürlich auch dann jetzt schlagartig, wenn wir wollten, ganz andere Bedingungen einstellen. Aber uns geht es natürlich mehr um die Langzeitwirkung. Das heißt, diese Versuche sind auf mehrere Jahre angelegt. Wir beginnen dann im Anfang nächsten Jahres mit den zukünftigen Klimabedingungen in unterschiedlichen Stufen.
Das heißt, die echte Simulation fängt 2026 an, sozusagen. Bisher haben Sie nur geguckt, ob die alten Daten stimmen. Oder ob es sich genauso entwickelt, ob es sich im Simulator genauso entwickelt wie auf dem Feld.
Ja, genau. Also die Idee oder das Ziel war jetzt vor allen Dingen zu schauen, ob sich alle 6 Einheiten gleich verhalten, also sprich auch die Böden. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass wir die aus einer Stelle nehmen, die so homogen wie möglich ist, weil wir dort jetzt uns nicht noch zusätzliche Heterogenitäten aus dem Feld mit einhandeln wollten und haben deshalb jetzt erstmal in einer Vorsaison sozusagen, in einem Vorlauf alle unter gleichen Bedingungen laufen lassen. Um dann zu sehen, ja, sie laufen tatsächlich gleich und dann nächstes Jahr dann mit den Klimabedingungen zu beginnen. Weil wir ja nachher auch ja in der Lage sein müssen, die Klimaeffekte tatsächlich von vorherigen Heterogenitäten zu unterscheiden, falls sie dann da gewesen wären. Und das sowas wird auch zu Recht natürlich auch nachher erwartet in einem Review-Prozess, wissenschaftlichen Veröffentlichung wird dann erwartet natürlich auch, dass man einen Vorlauf hat und zeigt, wie war es denn eigentlich vorher. Haben die sich auch tatsächlich vorher gleich verhalten oder im Rahmen einer Fehlerbreite gleich verhalten? Und deswegen war das auf jeden Fall notwendig und für uns auch wichtig für die Beurteilung dann. Aber ab Anfang nächsten Jahres geht es dann los mit den veränderten Klimabedingungen. Und da sind wir dann selber sehr gespannt drauf. Aber ich kann Ihnen jetzt im Moment noch keine genauen Ergebnisse sagen. Dafür ist das zu langfristig.
Wie lange wird es dauern, bis Sie da Ergebnisse haben? Also Sie können ja jetzt auch nicht, Sie können es ja auch nicht beschleunigen. Sie können ja nicht sagen, okay, dieser eine Monat, den bilden wir jetzt in einem Tag ab oder sowas. Dafür brauchen Sie ganz andere Simulationen dann.
Genau, das ist eben der Punkt, dass wir das nicht beschleunigen können. Oder wenn wir es beschleunigen würden, wäre es nicht mehr realistisch. Das heißt, wir müssen das in Realtime machen, also mit genau den Jahresdauern von 365 Tagen, wie draußen auch. Dementsprechend dauert das natürlich schon eine gewisse Zeit, also ist auf mehrere Jahre angelegt. Zwischenergebnisse können wir auf jeden Fall natürlich schon nach jeweils einem Jahr geben. Aber es wird sicherlich auch Anpassungsprozesse geben, denn wir ändern ja jetzt eine Einheit sehr stark. Also die Kontrolle wird ja weiterlaufen unter den, sage ich mal, jetzt Zeitbedingungen. Aber die anderen werden ja stufenweise zu immer stärkeren Bedingungen, immer stärker abweichenden Bedingungen umgestellt. Und da wird es sicherlich auch mindestens ein Jahr dauern oder vielleicht sogar zwei, bis sich das System vollständig auf diese neuen Bedingungen eingestellt hat, vor allen Dingen Temperaturbedingungen. Da wird es dann sicherlich ja Prozesse geben, die erstmal sich einlaufen. Also wenn Sie den Boden erwärmen zum Beispiel, wird erstmal die Mineralisierung zunehmen, die ja besonders bei höheren Temperaturen schneller läuft und mehr Kohlenstoff und Stickstoff freisetzt, solche Dinge. Und da wird es sicherlich Übergangsphasen geben, die jetzt erstmal tatsächlich so im Feld dann nicht auftreten, weil wir das dann tatsächlich beschleunigen. Denn wenn wir das jetzt auch in Realtime uns anschauen würden, dann wären wir ja wieder beim Freilandversuch und würden das jetzt bis 2090 monitoren und könnten dann im Jahr 2090 oder 95 sagen, wie es dann gewesen ist. Also deswegen muss es irgendwo einen Kompromiss geben. Wir müssen natürlich jetzt diesen einen Schritt gehen, indem wir das sehr schnell beschleunigt verändern, im Prinzip schlagartig. Und dann müssen wir es aber eben auch längere Zeit, also mehrere Jahre beobachten, um auch die, sag ich mal, Anfangseffekte von tatsächlichen Langzeiteffekten unterscheiden zu können. Deswegen ist das jetzt erstmal auf 5 Jahre angelegt.
Reicht das?
Und das ist die Frage, ob das reicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ne? Also das ist etwas, was wir dann uns anschauen müssen, ob das dann reicht, um sicher Aussagen treffen zu können über Langzeiteffekte des Klimawandels oder ob wir das eventuell noch länger laufen lassen müssen. Aber unabhängig davon werden wir natürlich auch immer Zwischenergebnisse erhalten, die wir dann auch zwischenzeitlich veröffentlichen werden und also auf jeden Fall der Öffentlichkeit auch mitteilen werden.
Jetzt ist Ihr Agrasim, aber das ist ja schon wieder Handarbeit. Sie machen irgendwie alles in Handarbeit. Haben Sie nicht so einen coolen, Sie haben da einen Supercomputer stehen in Jülich. Können Sie den nicht benutzen, um da das irgendwie zu simulieren, dass Sie gar nicht mehr raus müssen aufs Feld?
Ja, also erstmal ist diese Anlage schon voll automatisiert. Also natürlich die Bodenbearbeitung und Aussaat und Ernte muss noch von Hand gemacht werden, aber alles andere läuft voll automatisch. Also die ganze Steuerung, da sind dann Klimadaten hinterlegt, die alle 10 Minuten aktualisiert werden. Also tatsächlich in 10 Minuten Schritten durchgefahren werden. Also beziehungsweise die Klimadaten sind in 10 Minuten Auflösung und die Anlage macht daraus Minutenwerte, also Minuten. Weise Anpassung schrittweise, sodass das alles vollautomatisch läuft. Muss natürlich überwacht werden, ob es dann auch läuft, aber das eigentliche Laufen passiert automatisch. Nun haben wir aber, und das ist genau das Ziel, was wir haben, dass wir letztendlich Simulationen machen können, weil die berechtigte Frage ja immer ist, jetzt habt ihr hier 6 Einheiten mit jeweils einem Bodenkern von 1 Quadratmeter Fläche und 1,50 Meter Tiefe und damit wollt ihr jetzt die Welt erklären. Das ist natürlich klar, dass das so ohne weiteres nicht geht, sondern das Hauptziel dieser Anlage ist eben, Modelle zu verbessern. Wir haben ja bereits Modelle, Simulationsmodelle, mit denen wir Ökosysteme, Agrarökosysteme modellieren können, wie die wachsen, unter welchen Bedingungen und bei welcher Düngung und so weiter. Aber es gibt eben noch Prozesse, die vielleicht nicht richtig oder gut abgebildet sind. Zum Beispiel die Effekte des erhöhten CO2s, die sind natürlich nur sehr ansatzweise oder zum Teil auch gar nicht in den Modellen hinterlegt. Und das müssen wir natürlich dann anpassen, also verbessern. Das ist ein wichtiges oder vielleicht sogar das wichtigste Ziel dieser Anlage, dass wir unsere Modelle so weit verbessern, dass sie in der Lage sind, realistisch auch zukünftige Bedingungen vorherzusagen.
Weltweit?
Ja, also letztendlich weltweit. Da ist es natürlich immer eine Frage der Validierung. Es wird nur sehr wenige Möglichkeiten geben, dieses in der Umfänglichkeit, also mit CO2-Gehalt und Temperatur und in allen Kombinationen der Faktoren tatsächlich so validieren zu können mit Messdaten von anderen Stationen oder aus anderen Regionen. Aber Ziel ist natürlich, das auch dann weltweit zu nutzen für weltweite Simulationen, auch bis mindestens Ende des Jahrhunderts, um dann möglichst solide Voraussagen treffen zu können, wie sich die, ja, einerseits die landwirtschaftliche Produktion verändert, andererseits aber auch die Feedback-Prozesse, also die Rückkopplung zur Atmosphäre sich verändern wird, also wie viel mehr oder weniger Wasserdampf wird abgegeben, wie viel mehr oder weniger CO2 wird aufgenommen und wie viel mehr oder weniger Stickstoff wird umgesetzt oder ausgetragen, wie auch immer. Und das ist dann das Ziel, dass wir das mit diesen Modellen tatsächlich auch auf dem Supercomputer rechnen. In hoher Auflösung, zeitlich, räumlich, aber eben auch mit langen Zeiträumen, über lange Zeiträume. Und so, dass letztendlich dieser experimentelle Teil des Simulators, ne, AgraSim ist ja im Prinzip ein Simulator, der eine Teil ist eben der experimentelle Simulator und der andere Teil ist dann der numerische Simulator, also über Computermodelle, dass wir den eben nutzen, dann um in die Fläche zu kommen, aber auch dann in die Zukunft zu rechnen. Und das ist ein ganz oder der wichtigste Aspekt eigentlich dieser Anlagen.
Aber der manuelle Simulator oder der Teil, den Sie jetzt bauen, also AgraSim, das ist der notwendige Vorlauf für den numerischen Simulator? Oder können Sie schon am Computer arbeiten auch? Also können Sie da schon?
Ja, am Computer können wir auf jeden Fall arbeiten. Das machen die Kolleginnen und Kollegen auch und können natürlich schon auch Rechnungen machen. Aber die Frage ist, wie realistisch sind die? Und der Abgleich erfolgt dann mit unserem experimentellen Simulator, also mit den Ergebnissen aus diesen experimentellen Simulationen. Und das wird sicherlich dann Abweichungen auch mal geben zu Simulationsergebnissen. Und dann muss man sich das eben genauer anschauen, wo dann liegt das, welcher Prozess ist da vielleicht nicht richtig abgebildet. Und dann kann man sich Einzelwerte oder Einzelprozesse genauer anschauen, wie Sickerwasser oder Wasserdampfabgabe und so weiter. Und dann sieht man ja schnell, wo passt es gut und wo passt es nicht gut. Wo muss ich nachbessern? Und wo habe ich keinen Bedarf mehr? Also wo ist das Modell eigentlich schon gut genug? Und das wird jetzt dann in Zukunft immer wichtiger werden, während der Jahre, die Experimente laufen, dann auch diesen Modellabgleich zu machen und die Modelle dann möglichst schnell zu verbessern, sodass wir dann auch zu immer realistischeren Vorhersagen kommen, eben auch in großer Fläche und bis in mindestens Ende des Jahrhunderts dann.
Werden wir irgendwann eine Anwendung haben, mit der selbst so Leute wie ich, also ich habe gerade so eine Vorstellung, so ein Google Earth, wo ihre Daten da reinfallen, dann auch noch die Daten der Klimaforscher reinfallen und ich kann dann daran mehr oder weniger rumspielen und sagen, okay, wie sieht's denn hier bei mir vor der Haustür? Wie sieht denn mein Acker in 15 Jahren aus? Welche Investitionsentscheidungen muss ich jetzt treffen? Was für Saatgut kaufe ich idealerweise? Werden wir da irgendwann hinkommen? Digitaler Zwilling ist ja so also ein...
Genau, das ist schon das Ziel, dass man das auch tatsächlich nutzen kann, um vor allen Dingen ja, die Eignung von Regionen für bestimmte Pflanzen, also bestimmte Sorten auch, das sind ja nicht immer nur die Arten, sondern auch die Sorten. Also es gibt ja Weizen, gibt ja x verschiedene Sorten, die dann mehr oder weniger angepasst sind an Hitze oder an Trockenheit oder an Salinität im Boden, also Salzgehalt im Boden und so weiter. Dass man auf jeden Fall erstmal die Eignung von Regionen sich anschaut. Wie sieht das in Zukunft aus für Wintergetreide, für Sommergetreide, für Zuckerrübe, für Zuckerrohr, für Raps oder wie auch immer. Und man dann sieht, ab vielleicht 2045 oder 50 ist vielleicht die Zuckerrübe hier nicht mehr wirklich gut oder gerade umgekehrt durch erhöhten CO2-Gehalt nimmt der Zuckergehalt zu, wie auch immer, keine Ahnung. Also das ist eben wirklich noch nicht so ohne weiteres jetzt mal pauschal vorhersagbar. Aber das ist schon das Ziel, dass man das dann mithilfe dieses am Ende hoffentlich dann digitalen Zwillings dann auch soweit vorhersagen kann, also und auch nutzbar machen kann. Nicht nur, dass wir das hier für unsere Speicherplatten produzieren, sondern dass wir das eben auch zugänglich machen in Form solcher Erdsystemmodelle oder eben auch vor allen Dingen Ergebnisse von Erdsystemmodellen als Form von einem digitalen Zwilling. Gerade jetzt auch im Bereich der Helmholtz-Gemeinschaft, ne, wo dann auch vieles ja aus verschiedenen Bereichen zusammenläuft und dort ja im Bereich Erdsystemwissenschaften dann auch zusammenfließt.
Wann ist der fertig, der digitale Zwilling? Wann kann ich mir den angucken?
Ja, der digitale Zwilling, da wird noch dran gearbeitet. Also das lässt sich jetzt natürlich nicht so ohne weiteres vorhersagen, aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bevor man jetzt wirklich von einem digitalen Zwilling sprechen kann. Wie gesagt, Modelle gibt es, die kann man sich auch jetzt schon anschauen. Aber man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, wirklich von digitalen Zwillingen zu reden. Also da muss man natürlich schon sehr viel berücksichtigen und sehr viele Prozesse mit berücksichtigen, so dass es dann irgendwann vielleicht dann gerechtfertigt ist, von einem digitalen Zwilling zu reden, wenn man tatsächlich so weit kommt. Bei bestimmten, sage ich mal, beim gesamten Erdsystem bin ich da immer sehr skeptisch, also weil das dann schon auch sehr, ja, ambitioniert ist, davon zu sprechen, dass ich einen digitalen Zwilling der gesamten Erde habe.
Und viele Datenpunkte, ja.
Viele Datenpunkte, viele Prozesse, also vom Erdinneren, dann muss ich ja die gesamte Erdmanteldynamik, Konvektion von Plattentektonik, keine Ahnung, also das müsste ja alles mit drin sein, um wirklich von einem digitalen Zwilling der Erde zu sprechen, Ozeanströmung, Atmosphärenzirkulation und so weiter. Und das ist schon extremst komplex und ich finde es manchmal etwas zu ambitioniert, dort tatsächlich von einem digitalen Zwilling zu sprechen. Aber bei bestimmten Teilsystemen, glaube ich, kann man dem schon recht nahe kommen, aber ist trotzdem noch viel Arbeit, sagen wir es mal.
Aber wie sieht denn dann die Zukunft aus? Also wenn Sie dann irgendwann eine Stabsstelle haben, bei der ich als Landwirt anrufen kann und fragen kann, hier hör mal, in 15 Jahren lieber Zuckerrüben oder lieber Bohnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist dann natürlich auch wieder eine politische Frage, ob man das so weit institutionalisieren möchte, dass man tatsächlich solche Beratungsstellen hat oder auf Ministeriums- oder Bundesamtebene oder wie auch immer. Das ist für mich jetzt im Moment noch schwer zu beantworten. Ich meine, es gibt ja ein Bundessortenamt zum Beispiel, wo es um Ertragsdaten von verschiedenen Sorten, also Anbau, Sorten gibt, die auch Sortenversuche machen und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall schon Vorläufer, die sowas in der Richtung machen. Aber ob da jetzt schon angedacht ist, auch in Richtung Klimawandel und Eignung unter zukünftigen Klimabedingungen Wissen zu vermitteln, das weiß ich nicht. Aber das ist dann eher auch eine politische Frage, dann, inwieweit das institutionalisiert werden soll. Das kostet ja auch Ressourcen. Also dafür müssten dann auch noch natürlich Ressourcen bereitgestellt werden. Und das ist dann aus meiner Sicht eher eine politische Entscheidung.
Aber die Antwort geben könnten Sie rein theoretisch. Also Sie könnten mir schon beantworten, ob ich lieber Zuckerrüben oder Bohnen pflanzen.
Ja, jetzt im Moment noch nicht. Aber das Ziel ist dann natürlich schon, das in einigen Jahren mit höherer Sicherheit machen zu können und dann auch für bestimmte Regionen sagen zu können, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Im Moment sind wir noch nicht so weit, dass wir es tun können. Aber sage ich mal, in 5 Jahren oder so wäre das schon auch ein Ziel, so zumindest mal ein erstes System zu haben, mit dem man solche Vorhersagen machen kann.
Spätestens dann sprechen wir uns wieder.
Ja, genau.
Nicolas Brüggemann, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.